schönen guten Morgen miteinander. Willkommen nochmal. Geht jetzt wirklich los. Und für die, die ein schlechtes Gedächtnis haben, das Thema nochmal. Diese Woche steht unter der Überschrift die Götterwelten. Und man mag sich fragen, warum in aller Welt beschäftigt man sich mit so einem Thema? Und deshalb möchte ich zu Beginn etwas über die Motivation sagen, warum ich das Thema ausgewählt habe und warum wir uns eine ganze Woche damit beschäftigen. Es mag ja tatsächlich sein, wenn jemand erstmal sowas hört, dass da kritische und ablehnende Gedanken auftauchen. Zumal bei Menschen, die Dharma fern sind, die fragen sich Götterwelten, ja mein Gott, das ist doch etwas völlig Irreales. Das sind doch mythologische Überbleibsel. Das hat man vor, weiß ich, wie viele Jahrhunderten oder Tausenden mal erfunden, aber das passt doch nicht mehr in die heutige Zeit. Im Gegenteil, das ist doch eher ein Versuch, die Menschen zu verdummen, sie mit Dingen zu beschäftigen, die doch jenseits aller Realität liegen. Aber selbst auch bei Menschen, die dem Dharma nahe sind, die fragen sich ja, warum Devas? Das ist doch alles vorläufig, das sind doch, wenn es das gibt, Zwischenziele, so Zwischenetappen, warum haben wir damit was zu tun? Wir wollen doch gleich auf das letzte, höchste, endgültige Ziel hin. Wir wollen doch Erlösung, wir wollen doch Nirvana und nicht irgendwo auf Wolke 7 so ungefähr schweben. Warum also damit sich beschäftigen? Also ich habe so ein Bild für mich und es sagt, wenn jemand den Wunsch hat, erwachsen zu werden, dann kann er doch nicht sagen, ich überspringe die Kindheit mal und ich überspringe die Jugend und ich überspringe sozusagen das junge Erwachsenenalter. Ich will gleich sozusagen ein reifer Mann oder eine reife Frau sein. Nein, auch da ist es sicher notwendig, alle Schritte der inneren Entwicklung zu vollziehen. Und sie auch in einer gewissen Reihenfolge, in einer gewissen Abfolge zu vollziehen. Und nicht viel anders ist das im religiösen Zusammenhang. Da muss man auch die Stadien der inneren, der geistigen, seelischen Reife nach und nach vollziehen. Und kann nicht sagen, ach, das lasse ich weg, nicht, das bringt mir nichts, das nimmt mir nur Zeit, ich gehe sozusagen gleich, mach gleich Abitur. Ja, ohne erstmal den Schulablauf zu vollziehen. Das wiederum heißt nicht, dass man nun die Vorstellung entwickelt, nun muss ich alle diese Götterbereiche, die es da gibt, einzeln nochmal durchleben, durch erfahren, sozusagen leibhaftig erfahren. Das ist es gar nicht. Aber es geht darum, das, was sich da innerlich vollzieht, bei sich selbst zu vollziehen. Und das heißt einmal, dass man die Herzensqualitäten, die die Devas ausmachen, dass man die in sich entwickelt. Dass man vor allen Dingen die Negativitäten, die uns als Menschen ja noch nahe sind, also Aversion, Feindseligkeit, Gewaltsamkeit, also was der Buddha Vyapada und Vihingsa nennt, dass man das erstmal los wird oder dass sich das wenigstens mal zurücknimmt, dass das weniger wird und zugleich auch, dass das, was man an sinnlichen Wünschen, an sinnlicher Anhaftung an diese Welt hat, nicht gleich aufhört, das wird gar nicht funktionieren, aber dass das wenigstens etwas in Bahnen kommt, dass das etwas verfeinert wird und auch von den gröbsten Erscheinungsformen befreit ist. Also das ist ein wesentlicher Aspekt spiritueller Entwicklung, dass man die Herzensqualitäten in sich entfaltet, die den Devas eigen sind. Und dasselbe bezieht sich ja auf unseren Geist. Wir müssen verstehen, wir müssen durchschauen, was das für eine Existenzweise ist. Wir müssen wissen, was sind Devas? Was zeichnet sie aus? Was ist sozusagen das Vorteilhafte an ihrer Existenzweise? Und zugleich, was ist das Begrenzte? Auf Deutsch muss ich klar machen, jetzt mal im schnellen Überblick, dass diese Existenz, von der wir reden, so etwas wie so eine Dreistufigkeit hat. Ihr kennt es ja. Im unteren Bereich die sogenannte Karma-Welt. Nicht? Die Welt des sinnlichen Verlangens, des sinnlichen Begehrens und der sinnlichen Befriedigung. Dann die brahmische Existenz, wo all das, was ich eben genannt habe, wegfällt, wo sozusagen das Wohl aus dem Inneren herauskommt. und zugleich auch die sogenannte Arupa-Welt, die Daseinsform ohne jegliche körperliche Gestaltung. Also die geistige Durchdringung, was Existenz insgesamt bedeutet, Fußnote, und gleich zu sehen, dass das letztendlich alles gar nichts taugt, dass man darüber hinausgehen muss, das ist die Aufgabe, die sich sozusagen stellt. Das ist sozusagen ein Hauptmotiv, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und jetzt würde ich sagen, vielleicht hast du das erfunden, das habe ich nicht erfunden. Nein, der Buddha selbst legt ja diese Betrachtung immer wieder nahe. Und deshalb nochmal das Originalzitat, das ich gestern Abend schon mal kurz erwähnt habe, damit das nochmal wirklich auch verankert ist, auch in der Empfehlung des Erwachten selbst. 6 Gegenstände der Betrachtung gibt es. Welche 6? Die Betrachtung über den Erwachten, die Betrachtung über die Lehre, die Betrachtung über die Gemeinschaft, die Betrachtung über die Sittlichkeit, die Betrachtung über die Freigebigkeit und die Betrachtung über den Gottheiten. Und damit sind wir wieder angelangt. Und diese Betrachtung hat 2 Bedeutungen oder 2 Absichten sind damit verbunden. Einmal sich der guten, der heilsamen Eigenschaften der Gottheiten zu erinnern, sie sich sozusagen plastisch zu machen, sich klar zu machen, um was geht es denn da? Und damit den Geist in eine Betrachtung hineinzubringen, die inspiriert, die ermutigend ist, die auch nach vorne führt, die uns sozusagen vorbildhaft ist und die uns auch zeigt, wie unser künftiger oder weiterer Weg aussehen kann. Das heißt, die Devas können zumindest in einer gewissen Weise, in einem gewissen Umfang Vorbilder sein für das eigene Leben, jetzt und auch künftig. Und das Zweite, das damit verbunden ist, das hält uns ja so einen Spiegel vor. Nicht? Wenn man da hineinguckt, sieht man sich ja selbst. Wenn man sich dann mal vergleicht mit den Devas, dann weiß man, wo man angelangt ist. Was man vielleicht schon geschafft hat, aber noch mehr noch, was an Tages- und Zukunftsaufgaben auf uns zukommt. Und weil das so ist, will ich diese Perspektive, die sich daraus ergibt, nochmal im O-Ton euch nahe bringen, denn diese Betrachtungen sind ja nicht folgenlos. Diese Betrachtungen haben ja einen verändernden Charakter. Einst weilte der Erhabene im Feigenhaine in Kapilavatthu im Lande der Sakya. Und der Sakya Mahanama kam zum Erhabenen, begrüßte ihn ehrfurchtsvoll und setzte sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend sprach der Sakya Mahanama zum Erhabenen also: Wer da, o Herr, als edler Jünger einen Erfolg erzielt und die Satzung verstanden hat, in welchem Zustand weilt wohl ein solcher häufig? Der Buddha antwortet: Wer da, Mahanama, als edler Jünger einen Erfolg erzielt und die Satzung verstanden hat, ein solcher weilt häufig in folgendem Zustande. Da gedenkt der edle Jünger der Gottheiten. Es gibt da die 4 großen Götterkönige, es gibt die Götter der 33, es gibt die Yama-Götter, die seligen Götter, die schöpfungsfreudigen Götter, und es gibt die über die Erzeugnisse anderer verfügenden Götter, die Götter der Brahma-Welt, und es gibt noch Götter darüber hinaus. Das Vertrauen, von dem erfüllt jene Gottheiten von hier abgeschieden und dort wieder erschienen sind, ein solches Vertrauen eignet auch mir. Die Sittlichkeit, das Wissen, die Freigebigkeit, die Weisheit, von der erfüllt jene Gottheiten von hier abgeschieden und dort wieder erschienen sind? Solche Sittlichkeit, solches Wissen, solche Freigebigkeit und solche Weisheit eignet auch mir. Zu einer Zeit aber, wenn der edle Jünger diese Eigenschaften gedenkt, die ihm selber und den Gottheiten eignen, da wird sein Herz weder von Gier umsponnen, noch von Hass oder Verblendung umsponnen. Und angesichts des Vollendeten ist zu solcher Zeit sein Herz richtig gerichtet. Recht gerichteten Herzens aber, Mahanama, gewinnt der edle Jünger Begeisterung für das Ziel, Begeisterung für die Lehre, gewinnt er Freude an der Lehre. Im Freudigen aber erhebt sich Verzückung. Verzückten Geistes beruhigt sich das Innere. Im Inneren gestillt empfindet er Glück und des glücklichen Herz sammelt sich. Von diesem edlen Jünger heißt es, dass er unter der verkehrt gerichteten Menschheit im Besitze des Rechten ist, dass er unter der leidenden Menschheit leidlos weilt. In den Strom der Lehre eingetreten, entfaltet er die Betrachtung über die Gottheit. Schon an dieser Passage seht ihr, wie das Ganze eingebunden ist in einen Komplex der inneren Entwicklung, den man kaum abschätzen kann, wenn man nur so die wenigen Worte hört. Deutlich gesagt ist, dass man diese inneren Qualitäten der Devas, dass man sich die bewusst macht, dass man sie sich vor Augen führt, aber nicht mal so und dann abhakt, so das habe ich jetzt erledigt, ich weiß Bescheid, Götter sind das und das, sondern dass man diesen Anblick pflegt, nicht so wie man immer wieder Frühstück zeigt. Das ist uns selbstverständlich, aber es ist auch nicht selbstverständlich, vielleicht immer wieder den Anblick dieser Gottheiten uns vor Augen zu führen, also unseren Geist auch mit denselben Dingen zu füttern und zu ernähren. Deshalb heißt es Anusati, sich entlang erinnern, und zwar immer wieder erinnern, weil das zur eigenen inneren Entfaltung beiträgt. Diese Betrachtung bleibt nicht spurenlos. Und wichtig ist, dass das keine nur intellektuelle Sache ist. Nicht nur, ich weiß, ja, ich kann die alle aufzählen, ich kann sie vorwärts und rückwärts aufzählen, ich kann auch ein paar Punkte dazu nennen, sondern dass neben dieser Betrachtung unseres Geistes auch das Innere des Herzens sozusagen mitspürt, dass man ein Empfinden dafür kriegt, ein richtig Nachfühlen, um welche Qualitäten es da tatsächlich geht. Und die positiven Folgen, die daraus sich entwickeln, hat der Buddha, wenn ihr so wollt, im Zeitraffer gleich mitgenannt, ja, sozusagen in 20 Zeilen, sozusagen eine ganze innere Entwicklung aufgezeigt mit sehr weitreichenden Folgen. Er sagt einmal, wer sich mit den Gottheiten sozusagen in seinem Geist beschäftigt, der kann zur selben Zeit nicht voller Gier, Hass und Verblendung sein. Nicht? Das passt nicht zusammen. Wenn das eine in meinem Geist ist, hat das andere gar keinen Platz. Und er sagt, wer das tut, beginnt sowas wie ein Gespür, eine Freude bezüglich des Ziels, so wird es ja gesagt, zu empfinden. Und Ziel heißt, wer das macht und auch geistig einordnen kann, dass der auf einmal weiß, jetzt hat das Leben eine andere Wendung bekommen. Ich weiß jetzt, wo es hingeht. Vielleicht noch nicht in allen Details, aber ich habe die Richtung. Ja, mein Leben hat einen Sinn. Und das heißt im Zweiten, wer so kontempliert, gewinnt Begeisterung für die Lehre. Und Lehre heißt, man beginnt immer mehr Zusammenhänge zu verstehen. Man merkt, wie der Hase unseres Lebens sozusagen läuft. Ja, das sind diese geistigen Aha-Erlebnisse, die immer dann und wann mal auftauchen und zugleich verbunden sind auch mit einem sehr angenehmen Empfinden. Ja, das ist es so ungefähr. Da heißt es im Pali, heißt es immer Veda, nicht? Atharveda zum Beispiel. Und Veda hat so was Doppeltes, was wir uns in der deutschen Sprache nicht so leicht klar machen können, weil wir das so sehr differenzieren. Veda heißt einmal Wissen, Einblick, ich sehe, wie die Dinge sind. Zum Zweiten ist immer auch mitgedacht und miterlebt sozusagen die innere Beteiligung dabei. Also ich freue mich, wenn man Wahrheit erkennt, ist es zugleich immer auch eine Freude. Ach, so ist es, Menschenskind. Ich hab's entdeckt. Und das Dritte, was aus dieser Betrachtung hervorgehen kann, wenn man sie immer wieder betreibt, ist das, was der erwachte Pamoja nennt. Das wäre die Steigerung aus diesen beiden anderen, eben genannten Gefühlswerten. Pamoja hat sowas wie so eine Zukunftsorientierung. Das ist nur der Anfang. Ja, da kommt noch sehr viel nach. Wenn ich das weiter verfolge, wird's immer nur schöner und besser. Und dann ist klar, dass das dann nicht nur eine intellektuelle Sache ist, wenn man das mal gespürt hat, dann hat man auch die entsprechende Motivation, den inneren Antrieb, da weiterzumachen. Und so können wir dieses Seminar verstehen, als eine Art Betrachtung über die Gottheit. Das war der Vorspann, warum überhaupt diese Woche. Ihr könnt noch entscheiden jetzt, ob es sich lohnt, da zu bleiben oder spazieren zu gehen. Aber ich gehe einfach mal davon aus, wir bleiben im Moment noch zusammen und versuche deshalb sowas wie eine inhaltliche Annäherung. Ja, mit was haben wir es denn thematisch zu tun? Was kommt denn in dieser Woche auf uns zu? Und ich dachte mir, ein guter Einstieg ist vielleicht, wenn ich aus den vielen, vielen Berichten, die der Buddha ja uns gegeben hat, eine ganze Reihe von Einzelaspekten mal sozusagen herausnehme, als eine Art Stellenlese, um mal zu zeigen, wie facettenreich und umfangreich das ganze Thema ist und was sich im Laufe der nächsten Tage daraus entwickelt. Der wunderbare Ruf des Erhabenen soll erst noch mal in Erinnerung gerufen werden. Da heißt es von dem Buddha, er ist der Erhabene, Geheilte, der vollkommen Erwachte, der im Wissen und Wandel Vollendete, zum Heil gekommen, der Kenner der Welt, der unübertreffliche Lenker des anzuleitenden Menschen, der Meister der Himmelswesen und Menschen, erwacht, erhaben. Diese Welt samt ihren Geistern, den Weltlichen und Reinen, samt ihren Scharen von Asketen und Brahmisch Lebenden, Himmelswesen und Menschen, lehrt er so kennen, wie er sie selber in weltüberlegenem Bewusstsein erschaut und erfahren hat. So, was hat es mit unserem Thema zu tun? Da sind drei wichtige Aussagen getroffen. Einmal wird gesagt, dass der Buddha um alle Lebensformen in dieser Existenz weiß. Er kennt die menschliche Situation, weil er selbst als Mensch geboren ist. Er weiß aber aus seiner Erfahrung heraus, dass es untermenschliche Formen von Existenz gibt und dass es übermenschliche Formen der Existenz gibt. Also mit anderen Worten, das, was wir Deva nennen, Gottheiten, das sind selbstverständliche Formen des Erlebens. Das gibt es, will es mal so schlicht und einfach ausdrücken. Und dann wird gesagt, dass der Buddha ja ein Lehrer ist. Wir nennen ihn ja manchmal den größten Menschheitslehrer. Das stimmt, aber das ist nur die eine Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte haben wir gehört. Der Buddha ist auch ein Lehrer der Gottheit, der Götter. Wenn es die nicht gäbe, bräuchte er sie nicht zu belehren. Und es heißt ja immer mal wieder, dass der Erwachte unter den Devas mehr Anhänger hatte und Zuhörer als unter den Menschen. Dazu wieder mal einen kurzen O-Ton. Der Erhabene hier weilt in Champa am Ufer des Lotusteiches Gagera mit einer großen Bhikkhu-Gemeinde zusammen. Und zwar zusammen mit 500 Bhikkhus an Zahl, mit 700 Laienbrüdern, mit 700 Laienschwestern und mit vielen tausenden anwesenden Devatas. Habt ihr mal so ein bisschen das Verhältnis, nicht? Die Menschen, die um den Buddha herum saßen, die konnte man zählen, die konnte man überblicken. Aber das, was ich sozusagen jenseits unserer Bewusstseinsschwelle oder der damals jenseits der Bewusstseinsschwelle der Menschen taten, das konnte man nicht so leicht sehen. Und deshalb ist das hier so berichtet. Und die dritte Eigenschaft, die der Buddha hier hat, die von ihm unterstellt ist, er zeigt, erklärt die Welt einschließlich der Himmelswesen. Das ist der dritte Aspekt. Er zeigt, was Realität ist. Aber nicht nur das für uns Sichtbare, das kann nicht jeder, aber es können viele, er zeigt auch das, was für die Menschen unsichtbar ist. Und schon damit ist das Thema Gottheiten ganz, ganz fest in den Lehren verankert. Und ich wundere mich, beziehungsweise ich wundere mich schon lange gar nicht mehr, dass es viele buddhistische Bestrebungen gibt, die das einfach beiseite tun, die so schlicht und einfach sagen, naja, lass den Buddha doch reden, wir wissen das heute doch alle besser, das mit den Devas, na gut, lassen wir das auf sich beruhen, das tun wir weg. Ja. Wenn man das tun würde, könnte man sozusagen, ich fantasiere jetzt, ein Drittel des Panikkanon einfach in den Papierkorb werfen. Und könnte all das wegtun aus dem Bild von Realität, was notwendigerweise dazu gehört. Von daher auch nochmal zurück auf die Frage, warum beschäftigen damit? Ja, weil es sich hier um einen wesentlichen Bestandteil der Lehre handelt und nicht einfach um eine Zutat, die vielleicht mal historisch interessant war, aber sich heute überlebt hat. So, um das nochmal zu bekräftigen, einen weiteren Satz, aus einer Lehrrede, wo es heißt, 5 Daseinsbereiche gibt es. Welche 5? Die Leidenswelt, das Tierreich, die Welt der unglücklichen Geister, die Menschen und die göttlichen Wesen. Damit ist sozusagen nochmal förmlich bestätigt aus dem Wort oder aus dem Mund des Buddha, die Devas gehören in das, was man Existenz nennt. Das ist einer der Existenzbereiche. Und zwar ist das der Bereich, den man als den glücklichen Gegenpol zu dem anderen auch möglichen Erlebensbereich ist, dem Erlebensbereich ja der Daseinsabgründe, da wo es wirklich bitter zugeht, da wo Schmerz dominiert. Und die anderen Lebensbereiche kennen wir zum Teil, uns selbst als das Menschentum, ja, das ist uns vertraut, die Tiere sind uns auch als eigene Erfahrung vertraut. Und der 5. und letzte Bereich wäre der der Hungergeist, der wird manchmal gesagt, der armen Seelen oder wie auch immer, also der Petas. Da ging eine Anzahl von Bhikkhus zum Erhabenen und sagten zu ihm, ehrwürdiger Herr, der Brahmane Brahmayu ist gestorben, was ist denn seine Bestimmung? Was ist sein künftiger Weg? Ihr Bhikkhus, der Brahmane Brahmayu, war weise. Er betrat den Weg des Dhamma und er hat mich in der Auslegung des Dhamma nicht behelligt. Mit der Vernichtung der 5 niedrigen Fesseln ist er spontan in den reinen Bereichen wieder erschienen. Ein anderer Aspekt, stellt euch vor, da kommen Bhikkhus zu dem Buddha und fragen ihn, da ist einer gestorben, den kannten wir, den kanntest du, was ist mit dem? Und er erwacht und sagt nicht, lass den Blödsinn da, der ist tot. Ne? Nein, er sagt, ja, der lebt weiter, der ist nicht gestorben, sein Körper ist gestorben, aber er als Person lebt sozusagen weiter und ich kann euch sagen, wo er weiter existiert. In den Brahmayu, also in einem göttlichen Bereich, der relativ weit über dem menschlichen liegt. Und er begründet zugleich auch, warum das so ist. Nicht der Buddha behauptet nicht nur, das ist so und so, jetzt müsst ihr das glauben, sondern er zeigt immer auch die inneren Zusammenhänge. Warum ist etwas so, wie es ist? Und er sagt, warum ist er ein Brahma geworden? Weil er die 5 Fesseln, die 5 geistig-psychischen Fesseln, die die Menschen in dieser Sinnenwelt festhalten, die hat er überwunden. Oder kann es gar nicht anders sein, als dass ein Wesen dieser Qualität sozusagen wieder erscheint. Und zwar dort, wo er seinem Inneren nach hingehört, was ein ganz natürlicher Vorgang ist. Nächster Punkt. Einst weilte der Erhabene zu Savatthi, im Chetahain, im Kloster des Anathapindika. Da nun begab sich in fortgeschrittener Nacht eine Gottheit mit ihrer erhabenen Schönheit den gesamten Chetahain erhellend zum Erhabenen, verehrte ihn ehrerbietig und blieb seitwärts stehen. Seitwärts stehen sprach die Gottheit den Erhabenen mit diesen und jenen Versen an. Das können wir uns jetzt sparen. Was will ich mit diesem Zitat sagen? Ja, effektiv. Götterbereich und der Menschenbereich sind keine getrennten Sachen oder keine völlig getrennten Sachen. Es ist die Möglichkeit da, dass es Kontakt zwischen beiden gibt. Und zwar in diesem Fall, dass eine der Gottheiten sozusagen bildlich gesprochen von oben nach unten kommt, einen Besuch macht bei den Menschen. hier einen Besuch oder oft einen Besuch bei dem Buddha oder anderen Mönchen und mit ihnen sich unterhält, sozusagen Austausch hat im wahrsten Sinne des Wortes und auch sichtbar ist für den, der es kann. Und umgekehrt, das brauche ich jetzt nicht vorzulesen, das nenne ich nur, ist es auch möglich, dass dieser Austausch von unten nach oben geht. Wir lesen das immer mal von dem großen Mahamogalana, der war ja auf Jenseitsreisen sowas wie spezialisiert. Er konnte das und machte das häufig. Der ist dann ja mal ein Stock aufwärts, ja, ihr wisst, was ich meine, und hat da mit den Devas kommuniziert, hat sich mit ihnen unterhalten, hat sie unter Umständen belehrt. Also diese Kontaktmöglichkeiten besteht in zweierlei Richtung. Das habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene im Lande Magadha, östlich von Rajagaha. Damals nun war Sakko, dem König der Götter, ein Verlangen aufgestiegen, den Erhabenen zu besuchen. Da hat nun Sakko, der König der Götter, bei sich erwogen, wo weilt wohl jetzt der Erhabene, der Heilige, vollkommen erwachte. Es klingt so ein bisschen wie das, was ich eben gesagt habe, nicht? Eine Gottheit sagt, ach, ich will mal da gucken, was der Buddha macht und was von ihm lernen. Aber ich habe das Zitat ausgewählt, um etwas anderes zu zeigen, nämlich, dass das, was man Devas nennt, dass das konkrete Personen sind, dass das etwas sozusagen Fassbares ist, nicht irgendwas Nebulöses, sozusagen Verschwommenes, Undifferenziertes und Unfassbares, sondern wie wir uns als Menschen konkret als Menschen, Individuen, Personen verstehen, auch mit Namen. So ist das zumindest da, wo wir das jetzt hören, bei den Gottheiten genauso. Und es schwingt etwas anderes mit, dass bei den Gottheiten so etwas existiert wie auch Aufgaben, konkrete Funktionen. Hier wird gesagt, das ist der König der 33, also hat eine Art gesellschaftliche Funktion. Er hat ein Amt inne. Den Sakka, das wird man noch näher kennenlernen, ist ja im Grunde kein Eigenname, sondern eine Funktionsbeschreibung. Nicht? Also so wie Angela Merkel ein Eigenname ist, aber Bundeskanzlerin eine Funktionsbeschreibung ist, so ist das der Merkel, der Götter der 33. Und damit auch irgendwo fassbar, nicht anonym. Und noch was, ihr habt schon in der Andeutung gehört, wenn das der Chef ist, der 33, gibt es auch im sogenannten Jenseits etwas wie eine Hierarchie, so eine Abstufung, also keine anonyme Masse, es ist kein Götterbrei, sondern ja, es ist eine Struktur auch dahinter. Der Buddha spricht zu seinen Mönchen. Wer von den Mönchen die 33 Götter noch nicht gesehen hat, der mag die versammelten Lichavya-Fürsten ansehen. Der mag die versammelten Lichavya betrachten. Der mag die versammelten Lichavya, den versammelten 33, als ähnlich anzusehen. Zwei Botschaften drin. Die eine ist, also wenn ich so rumfrage, also wer von euch die Götter der 33 nicht kennen sollte, so ungefähr. Wir kennen sie ja alle, aber vielleicht ist da einer dabei, der sie noch nicht kennt. Überlegt euch was da gesagt ist. Da ist nicht gesagt, ach, das ist irgendwas, man weiß nicht, man kann nicht und so weiter. Sondern es wird gesagt, es ist doch gar nichts so Besonderes, dass man diese Erfahrung machen kann. Aber falls Neulinge da sind und Leute, die nicht so begabt sind oder fit sind, wenn ihr ein Bild wollt, dann vergleicht das, wir würden heute sagen, mit unseren Königshäusern, mit unseren Fürstenhäusern. Überlegt euch, wie es da zugeht, wie es äußerlich zugeht, Prunk und Schönheit und Einfluss und all das. Und dann habt ihr so ein bisschen eine Ahnung, wie es bei den Gottheiten zugeht. Also es ist über einen Vergleich, so ein bisschen eine innere Annäherung, dass man sich ein Bild machen kann, was jenseits unserer Bewusstseinsschwelle an Erfahrungsmöglichkeiten da ist. Da hört jemand, dass die Wesen aus dem Himmel der vier großen Könige langlebig sind und schön sind und große Freuden genießen. Er denkt, ach, möge ich doch bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter den Wesen aus dem Himmel der vier großen Könige wieder erscheine. Er richtet sein Herz darauf aus, lenkt es dorthin, entfaltet es und führt es dazu, dass er dort wieder erscheint. Da hört ein Bhikkhu, das sollte uns erstaunen, wir denken, die Bhikkhus, die wollen doch alle das Nirvana oder Nichtwiederkehr oder sowas. Aber wir hören, dass es auch offensichtlich damals viele der Bhikkhus gab, also der Mönche und Nonnen, die erstmal gesagt haben, naja, Nirvana ist noch ein bisschen weit, aber so als nächste Etappe, wir wollen wenigstens bei den Göttern der vier großen Könige wiedergeboren werden. Und nicht, dass der Buddha dann sagt, jetzt hör mal, du bist doch sozusagen hier bei mir in der engsten Schülergruppe, Leistungsklasse, du kannst dich doch nicht damit zufrieden geben. Nein, im Gegenteil, er sagt, ich zeige euch, wie du hinkommst. Er zeigt noch mehr. Aber der Buddha zeigt auch praktisch, was man tun muss, was man sozusagen empfinden, denken und handeln muss, um in diesen Bereich zu kommen. Damit haben wir auch den praktischen Aspekt, dass es nicht nur darum geht, zu wissen, was es da alles so geben mag, sondern auch immer zu erkennen, ja, das hat ja etwas mit dem eigenen Handeln zu tun, ob man sich dieser Art und Weise der Existenz annähert oder ob man sich davon entfernt. Und eines ist schon angeklungen, was in dem nächsten Satz noch deutlicher wird. Da heißt es nämlich, selbst königliche Herrschaft unter Menschen ist armselig im Vergleich zu himmlischem Glück. Das muss man zweimal hören, ja? Weil das ein entscheidender Punkt ist. Selbst königliche Herrschaft unter Menschen ist armselig im Vergleich zu himmlischem Glück. Das sagt ja etwas über den Status dieser Wesen in Bezug auf Wohl und Wehe. Wie geht's denen? Und die Hauptbotschaft, die dahinter steht, das sind freudvolle Wesen. Sie repräsentieren für die meisten Menschen sowas wie Wunscherfüllung schlechthin. Dort kriegst du alles, was du willst. Und zwar in Form von Glückserfahrung, die in ganz anderen Graden und in einer ganz anderen Vollkommenheit möglich ist, als das hier im Irdischen möglich ist. Zum Schluss zwei andere Stimmen noch, damit ihr nicht das Gefühl habt, dass die damalige Zeit so geistig so ausgerichtet ist auf dasselbe. Und auch damals gab es schon so die Zweifler, die nicht ganz sicher sind. Und so heißt es einmal im 100, fragt einer, wie ist es denn, Herr Gotama, gibt es Götter? Also der war ganz und gar nicht überzeugt, sondern der wollte es wissen und hat offensichtlich den Buddha als ein Fachmann in dieser Frage empfunden und fragt ihn so, gibt's das? Oder wie hält's damit? Und last not least gab's auch die richtigen Skeptiker, nicht wie heute. Sagen, nee, also das ist jenseits im übertragenen Sinn. Da hatte denn damals Payasi, der Kriegerfürst, eine solche verderbliche Meinung gefasst, so zwar, es gibt kein Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt keine Saat, Ernte guter und böser Werke. Das war auch eine Position, die damals offensichtlich vorhanden war. Also eine Haltung, die sehr diesseitsgläubig war. Wir würden das heute eine materialistische Weltanschauung nennen. Also das, was man sieht, das gibt's. Das kann man ja messen, wiegen und fotografieren. Und alles andere, gut, gibt es eben nicht. Und in diesem Spannungsbogen bewegt sich der Buddha, wobei damals, das ist ja eine eher spirituell aufgeladene Zeit war und die Menschen einen weiteren Blick hatten, glaube ich, als das heute der Fall ist. Aber der Erwachte sagt hier, oder der Text sagt hier, dass das eine verderbliche Auffassung ist, zu glauben, dass es dieses jenseitige Phänomen nicht gibt, verderblich, unheilsam in Bezug auf die eigene Person und die eigene Entwicklung. So, ich will eine kleine Zwischenbilanz mal machen. Ihr habt jetzt so ein bisschen Einblick in die verschiedenen Facetten schon mal gehört. Eine kleine Zwischenbilanz, wo wir uns befinden. Die erste Feststellung ist, dass das, was wir Deva nennen, ein sehr häufiger, oft vorhandener Gesprächsgegenstand in den Lehrreden ist. Kommt dauernd vor. Es ist kein Randphänomen, sondern es ist in allen Ecken und Enden taucht es auf, entweder direkt ausgesprochen oder einfach so mit unterstellt. Im Übrigen gibt es ganze Sammlungen von Lehrreden, die sich mit speziellen Themen dazu beschäftigen. Also Samyuttas findest du viele einzelne Gruppierungen von kleinen Lehrreden, die das sehr inhaltlich ausfüllen. Das zweite für mich sehr auffällige ist, wie ja unkompliziert und ungezwungen man darüber geredet hat damals. Also nicht wie heute, dass da einer gelacht hat, wie kann man denn nur oder so. Sondern es war eine Selbstverständlichkeit, wie man sich heute über Pflanzen und Tiere und Politik unterhält, dass das Thema der Devas einfach mit auf der Tagesordnung stand. Und last but not least, das hatte ich schon angedeutet, dass die meisten Menschen damals mit einer gewissen Selbstverständlichkeit das für real gehalten hat, während heute die allermeisten Menschen das mit derselben Selbstverständlichkeit eher ablehnen oder in Zweifel ziehen. Und daraus ergeben sich jetzt für unsere Woche eine ganze Reihe von Fragen, Komplexen, die ich versuche der Reihe nach anzugehen, um das, was eben angedeutet wurde, einfach tiefer zu beleuchten. Einmal die Frage, was sind denn Götter überhaupt? Was hat man sich darunter vorzustellen? Was sind ihre Wesensmerkmale? Was machen die? Was können die? Das Zweite, in welcher Abstufung, Hierarchie, welche Formen dieser Erscheinungsweisen haben wir vor uns? Dass wir uns nochmal fragen, ja, ist es eine Welt, die uns nahe ist oder völlig fremd ist, fern ist? Gibt es da Verbindungen, Kontakte, Überschneidungen? Dann genauso, wie wird denn jemand ein Himmelswesen? Ja, wie stellt man es denn an? Unter welchen Bedingungen erscheint man denn in diesen Daseinsbereichen? Geht es überhaupt? Dann habe ich mir die Frage aufgeschrieben, ist das überhaupt eine anzustrebende Existenzform? Soll man das überhaupt ins Auge fassen? Oder soll man von vornherein sagen, ja oder nein, wie auch immer? Also was hat das mit uns zu tun? Und zum Schluss die vielleicht gewichtigste Frage, wie real ist das alles, was wir in den nächsten Tagen hören? Ist das so real wie das Irreale, das wir da draußen im Moment sehen? Ja, also was ist der Wirklichkeitsbegriff hinter dem, was wir Gottheiten nennen. Und ihr wisst, wie ich das gewöhnlich mache. Ich werde mal anfangen mit einer relativ breiten Beschreibung all dieser Phänomene, die der Buddha uns zeigt, dass wir ein bisschen Gespür haben, was denn da an Aussagen überhaupt da ist. Und das ist eine ganz breite Palette von ganz, ganz unterschiedlichen Informationen. Dann werde ich versuchen, das ein bisschen zu analysieren, mit der Lehre insgesamt in Verbindung zu bringen. Wie passt das zusammen zu den anderen Belehrungen, die der Buddha gegeben hat? Und dass wir zum Schluss nochmal versuchen einzuschätzen, wie wirklichkeitsnah ist das? Was ist das sozusagen in Bezug auf das, was wir real oder nicht real nennen? Damit könnte es losgehen. Können wir anfangen. Es war alles jetzt nur Vorgespräch. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Wir sind noch nicht drin, aber ich glaube, es war sinnvoll, sich mal so anzunähern, dass unser Geist auch mal offen ist für die Fragen und auch locker genug für das, um was es jetzt geht. Also ich stelle zunächst die Frage, was sind denn überhaupt Götter? Was hat man darunter zu verstehen? Welche Wesensmerkmale zeichnen sie aus? Was haben sie für charakteristische Eigenschaften? Und ich werde notgedrungen am Anfang sehr allgemein sein, nicht die Unterschiede hervorkehren, sondern das Allgemeine und auch bei den Devas anfangen, die sehr menschennah sind, weil die damit auch unserem Verständnis am nächsten sind. Damit wir uns sprachlich verständigen, über was ich rede, im Pali gibt es zwei Hauptausdrücke. Nicht einmal Devas, Deva oder Devata. Im Grunde ist das gleiche. Und wir benutzen im Deutschen dafür ganz unterschiedliche Bezeichnungen. Wir sagen manchmal Götter, Himmelswesen, übermenschliche Wesen, göttliche Wesen, Gottheiten. Das ist alles nur Sprache, nicht? Das soll uns nicht stören. Das kann man unterschiedlich verwenden. Wir wissen, was gemeint ist. Zunächst eine ganz banale Feststellung. Wo ordnet man Devas ein? Nur das sind empfindende und wollende Wesen. So wie wir als Menschen uns als Wesen einordnen und Tiere auch als Wesen verstehen, sind Gottheiten ebenfalls Wesen, die etwas erleben, etwas fühlen und auf dieses Erleben auch reagieren, sozusagen ihr Leben oder ein Leben führen. Und sie haben aber im Vergleich zur menschlichen Dimension eine andere Erfahrung ihrer selbst, ihrer Person. Und sie leben in einer von uns unterschiedenen Umwelt. Also Ich und Welt, wenn man so will, gibt es da auch, aber in einer anderen Art und Weise, in einer anderen Qualität. Und ich mache weiter mit dem, was man körperliche Erscheinung nennen kann. Das ist ja für viele vielleicht überraschend, dass auch Gottheiten einen Körper haben. Also nicht nur jetzt irgendwie geistig sich manifestieren, sondern dass sie eine Körperlichkeit besitzen. Allerdings, sagt der Erwachte, keine grobe und feste, wie wir das gewohnt sind, wie das bei Menschen und Tieren der Fall ist, sondern dass die Konsistenz ihrer Leiblichkeit eine viel feinere ist. Nicht? Wenn wir von Dichte oder Masse sprechen, ist das bei ihnen etwas anderes als bei uns. Eine Analogie mag sein, dass auch in unserem Erfahrungsbereich Materie sehr unterschiedlich auftaucht, sich manifestiert. Also so ein Brocken Eisen hat eine andere Materialität als Luft oder ein Gas, das sehr, sehr flüchtig ist. Das gibt uns ein bisschen ein Gespür dafür, wie die Leiblichkeit von Gottheiten, wie sie sich zeigt. Sie zeigt sich aber eben sehr viel feiner, sehr subtil, jenseits unserer Bewusstseinsschwelle. Vielleicht kann man es so mal definieren. Jeder westliche Mensch würde heute, sagen wir mal, atomare Strahlen, Radiowellen etc. etc. durchaus als materielle Phänomene empfinden. Und trotzdem sind die jenseits unserer direkten Erfahrungsmöglichkeit. Wir sagen, das gibt's ja verständlich. Ja, während wir hier sitzen, sind hier umströmt von allen möglichen Wellen, von allen möglichen materiellen Erscheinungsformen. Nur wir können die gar nicht fassen. Ja, wir kriegen das gar nicht mit. Und trotzdem sind sie real. Und so real ist die Körperlichkeit der Gottheiten nur jenseits dessen, was unsere groben Sinne erfassen können. Ein Beispiel mal dafür aus dem Kanon. Der Buddha berichtet, darauf begaben sich zahlreiche im Herzen ausgeglichene Gottheiten zum Erhabenen. Dort angelangt, begrüßten sie den Erhabenen und stellten sich zur Seite nieder. Zur Seite stehend sprachen jene Gottheiten zum Erhabenen also. Und das berichtet der Buddha dann Sariputta, ich kürze ein bisschen ab. Jene Gottheiten aber, Sariputta, standen in Gruppen von 10, 20, 30, 40, 50, 60 auf einem Fleck, nicht größer als der Einstich von einer Nadelspitze, wobei aber keiner den anderen bedrängte. Stellt euch das mal vor. Ja, ich will hier gar nicht näher eingehen, welche Art von Körperlichkeit diese Wesen haben, brauchen wir jetzt nicht. Nur mal um zu zeigen, 60 zusammen, ja, auf einer Nadelspitze, ohne dass sie miteinander irgendwie ins Gehege kommen. Also, da hat man so ein bisschen Gespür dafür und merkt, wie es so bei uns zugeht, wenn 30 Leute in der U-Bahn fahren und sich um 4 Plätze so ungefähr drängen. Ja, vielleicht als Anhalt. Dann wird gesagt, dass die zumindest menschennahen Gottheiten auch menschenähnliche Gestalt haben. Sie haben ein Gesicht, sie haben einen Körper, wie wir, der Glieder hat. Ein auffallendes Merkmal ist ihre Schönheit. Das kommt immer wieder zum Tragen, dass sie einen besonders ästhetischen Anblick zeigen, dass sie körperlich eine harmonische Züge zeigen. Und da hilft uns ein bisschen auch das Wort Deva, nicht? Das kommt aus dem Pali Dipati, was scheinen, glänzen, strahlen bedeutet. Damit haben wir eine wichtige Qualität der Gottheiten erfahren. Das sind Wesen, deren Qualität sehr lichtnah ist. Während Menschen nur so gemischt sind, die, wie wir auch sagen, dunklen Wesen, ja, eher dunkel, lichtlos sind, sind in, man kann sagen, allen Kulturen eigentlich Gottheiten als Wesen beschrieben, die eine Lichtnatur haben, also sehr hell strahlend sind. Und Licht ist ja auch noch was Materielles. Licht ist ja nicht geistig, Licht ist materiell, aber doch auf einer ganz anderen Ebene, als wir Materielles verstehen. Und da ist auch leicht verständlich, weil ihre Körpergestaltung nicht so festgefügt ist, wie das bei uns ist. Also wir haben schon eine Veränderung an diesem Körper, aber insgesamt scheint es doch alles sehr stabil und fest und man kann es anpacken und es bietet uns Widerstand. Hier fluktuiert das mehr, ist mehr auch abhängig, wie sich diese Körperlichkeit zeigt, abhängig von dem inneren Empfinden. Ja, das Emotionale drückt sich leichter aus im Äußerlichen als bei uns, die wir das eher auch verbergen können. Und eine Eigenschaft wird zumindest manchen Devas unterstellt, dass sie ihre Körperlichkeit auch bewusst verändern können. Sie können das manipulieren. Sie können, wenn sie das wollen, bestimmte auch äußere Formen annehmen. Da heißt es zum Beispiel, da nun nahm die in einem Hain wohnende Devata die Gestalt der Familienhausfrau XY an. Nicht? Also so weit scheint das zu gehen, dass man in der körperlichen Erscheinung eines anderen, den man kennt und sich vorstellt, auftauchen kann. Interessant ist auch, dass diese Wesen, wenn sie in ihrem Umfeld, in ihrem ja, neuen Erlebensbereich auftauchen, dass sie dort spontan erscheinen. Heißt, sie sind da, nicht? Bei Menschen, die werden erstmal, wir nennen das ja gezeugt, dann dauert es 9 Monate, bis sich da aus etwas ganz Kleinem was Größeres entwickelt. Nach 9 Monaten wird man geboren und dann dauert es immer noch 30 Jahre, bis man sich einigermaßen in das Leben einfindet. Und hier heißt es, da macht es sozusagen plopp. Seht ihr da? Da gibt es das, was man Geburt, Wachstums- oder Reifephasen nennt, nicht oder kaum. Also das ist keine wirklich relevante Größe. Sie erscheinen. Und sie erscheinen mit etwas, was wir uns alle wünschen, mit körperlicher Stärke und Gesundheit. Nicht? Diese Art von Körperlichkeit hat nicht diese Eigenschaft von Ballast und Schwere und Hinderlichkeit, die unser Körper ja mit sich bringt. Es fehlt dort an Krankheiten, an Funktionsstörungen, an schmerzlichen Beschwerden und so. Es ist ein Phänomen, das da unbekannt ist oder sagen wir nahezu unbekannt ist. Und wenn diese Wesen sich bewegen, dann haben sie auch nicht so diesen Reibungswiderstand, den wir besonders dann spüren, wenn wir die Treppe hochgehen oder den Berg hochsteigen oder sowas. Ja. Also ihr merkt, kann da manches leichter werden, wenn wir uns in diese Richtung bewegen. Kommen wir zu ein paar Eigenschaften noch und Fähigkeiten, die diese Wesen auch haben. Da lese ich nochmal was vor. Da hört jemand, dass die Gottheiten langlebig und schön sind und große Freude genießen. Etwas, was man gerne hört. Nicht? Das erste ist Langlebigkeit. Und das meint, dass diese Wesen eine ganz andere Zeiterfahrung haben, einen ganz anderen Rhythmus in ihrem Erleben, als wir das haben. Sie haben ein anderes Zeitempfinden und andere Wellenlänge, sage ich mal. Zitat: Was da bei den Menschen 50 Jahre sind, das ist bei den Gottheiten der 4 großen Könige ein Tag und eine Nacht. 30 solcher Nächte aber machen einen Monat, 12 solcher Monate ein Jahr und 500 solcher Jahre machen das Lebensalter der Gottheiten der 4 großen Könige aus. Ihr könnt alle schnell rechnen. Ich habe jetzt mal hochgerechnet, was bedeutet denn das, wenn man das mal einfach so experimentell tut. Das wären schon mal 9 Millionen Jahre. Ja? Ihr merkt, in welchen Dimensionen wir uns bewegen. Als Analogie vielleicht unser nächtlicher Traum, in dem wir auch in eine ganz andere Zeitkategorie hineinrutschen. Da passiert so vieles. Und wenn das einer von außen misst, waren es nur ein paar Sekunden oft. Ja. Damit seht ihr schon, dass Zeit etwas Relatives ist. Es ist nicht eine physisch messbare, objektive Größe. Das ist eine Form, wie erlebt wird. Und hier wird schlicht und einfach gesagt, die sogenannten Gottheiten haben ein anderes Zeiterleben. Und das drückt sich darin aus, dass ihr Leben auch als viel, viel länger empfunden wird. Und trotzdem sind die vier großen Könige, die ich jetzt genannt und zitiert habe, nur sozusagen der Anfang. Das sind ja die alleruntersten in der Hierarchie. Bei den brahmischen Wesen wird schon, was Lebenslänge angeht, nur noch in Weltzeitaltern gedacht, also in kosmischen Zyklen, die wir uns gar nicht recht vorstellen können. Und ein sogenannter einfacher Brahma, der wird schon ein Weltzeitalter überdauern und die höheren Brahmas bis zu 500 Weltzeitaltern. Und wenn wir dann wechseln sozusagen in unserem Geist zu den formfreien Wesen hin, kommen wir in eine Dimension hinein, die für uns gar nicht vorstellbar ist. Von ihnen berichtet der Buddha, dass sie von 20.000 Weltzeitaltern bis zu 84.000 Weltzeitaltern existieren. Und spätestens da fängt unser Geist irgendwie an zu flirren. Ja, also da wird es auf einmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber es ist sehr heilsam, weil spätestens das uns zeigt, wie klein, kariert und eng wir eigentlich drauf sind, in welchen Dimensionen wir denken. Das ist ungefähr so, wenn wir auf unseren Gehaltszettel gucken, das sind so Dimensionen, wo wir rechnen können mit. Ja. Wenn man dann schon mal hört, was die Regierung in Berlin für Gelder ausgibt auf der staatlichen Ebene, ist das schon schwierig, es sind Zahlen, aber es ist keinerlei Anschauung mehr mit verbunden. Und so ist es hier auch. Der Buddha zeigt uns an diesen Beispielen, wie kleinkariert wir sind und lädt uns gleichsam ein, unseren Geist zu öffnen für ganz andere Dimensionen des Verstehens und des Erlebens. So, das war die Langlebigkeit. Es geht aber weiter, wie ihr merkt, mit positiven Beispielen. Und eines davon ist die extrem hohe und mühelose Mobilität. Wer die Staus vom Freitag oder Samstag in Erinnerung hat, weiß, was Mobilität in Deutschland, in der Welt oder unter den Menschen bedeutet. Bei den Gottheiten ist das eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Ebene, weil sie das Feste der Materie gar nicht so empfinden, dass gar kein Hinderungsgrund ist, keine Reibungsfläche für sie bietet. Raumempfinden ist wie Zeitempfinden auch etwas ganz anderes. Wenn die denken, ich will dort sein, dann sind die da. Also wenn sie zu Hause in Hamburg denken, ach, ich wollte ja nach Dicken, ich muss ja in 5 Minuten in Dicken sein, dann sag, ach, du kannst noch mal in ein Buch reingucken, du hast noch Zeit. Also das schaffst du immer noch. Also auch hier sozusagen Dimensionen des Erlebens, die jenseits unserer Vorstellungskraft sind. Abgesehen davon, dass diese Wesen auch die Fähigkeiten haben, nicht nur innerhalb ihres Erlebensbereiches sich zu bewegen in Gedankenstelle, sondern auch in andere Erlebensdimensionen hineinzukommen. Wir haben vorhin von dem Gotsako gehört, der unter den Menschen erscheint. Klammer, nach oben ist es schwieriger. Ja? Nach unten kann man sich immer leichter bewegen, aber nach oben hin kann man nicht einfach so sagen, so, ich will da jetzt mal in die höchsten Höhen, das wird nicht funktionieren. Interessant für den einen oder anderen, dass die meisten der Devas keinen Schlaf mehr brauchen. Betonung liegt auf brauchen, wenn sie es möchten, gerade so seine Anfangs- und Übergangszeit Zeit können Sie das noch tun, also so einen zweipoligen Erlebensrhythmus haben, wachen, schlafen, wie das für uns normal ist. Aber das ist nicht zwingend, nicht? Wenn die da richtig zu Hause sind, dann haben sie sozusagen 24 Stunden Aktivität, ohne dass das ihren Energiehaushalt durcheinander bringt. Sie benötigen auch kein Essen mehr. Wobei Essen heißt grobstoffliche Nahrung. Kein Wesen existiert ohne Nahrung. Das gibt es nicht. Der Erwachte sagt ja, alle Wesen bestehen durch Nahrung. Nur was man isst, das ist sehr unterschiedlich. Und wir Menschen sind mit einem groben Körper ausgestattet, brauchen deshalb auch grobe Nahrung. Die Gottheiten haben diesen groben physischen Körper nicht mehr und deshalb brauchen sie auch diesen groben physischen Körper nicht mehr. Was immer da ist, ist Aufnahme von Luft zum Beispiel, von Energie. Und bei den Brahmas, bei den zweiten Ebene der Brahmas, wird gesagt, die ernähren sich von Piti, von innerer Freude und Jubel. Ich sage euch, das ist gut verdaulich und auch sehr sozusagen praktisch und angenehm. Dann Aspekt noch, dass sich viele an ihre vergangenen oder an das vergangene Leben erinnern. Sie wissen, was vorher war. Nicht Rückerinnerung in dem engeren Sinne, die mit dem Erwachen es auftaucht, aber so eine Rückerinnerung in überschaubaren Zeiträumen. Also was war in meinem vergangenen Leben, was hat mich hierher geführt? Und ein Beispiel, das sozusagen historisch ist, wenn ihr so wollt, ist der verstorbene König Bimbisara, der ja einer der Mächtigen seiner Zeit im nördlichen Indien war und einer der Anhänger des Buddha. Nicht? Der war ja König von Magadha, der vor dem Buddha gestorben ist, sich aber dann erinnert hat und auch wieder zurückgekehrt ist. Und von dem gibt es einen kleinen Bericht. Der Buddha erwähnt das einmal im Zusammenhang mit einem Gespräch mit Ananda und sagt, während nun die Stimme sich ankündigte, ist eine höhere Geistergestalt vor mir erschienen und hat sich zu mir bekannt. Bimbisaro bin ich, Erhabener, Bimbisaro bin ich, Willkommener. Zum siebten Mal hier bin ich, o Herr, in den Kreis um Vesavano, den großen Herrscher, emporgelangt. Und von hier abgeschieden kann ich wieder bei Menschen einst König werden. Also das ist ein Wesen, das nach seiner Wiedergeburt im Deva-Bereich Scharenfürst genannt wird, der sich aber noch erinnert, ich war doch früher der König Bimbisaro und war doch ein Schüler des Erwachten und der dann auch zurückkommt und sich sozusagen bei dem Buddha vorstellen sagt, also damit du es weißt, gell, ich bin jetzt der und der und bin da mit bestimmten Aufgaben betraut, auf die ich nachher noch oder später zurückkomme. So, jetzt gucke ich mal, wie lange haltet ihr noch aus oder wollen wir besser mal, wir machen besser mal an dieser Stelle eine Pause, sonst wird's zu viel. Wir haben ja, glaube ich, noch ein paar Tage und setzen das Ganze später fort. Das heißt aber zugleich, dass ich eine kleine Befürchtung habe, dass das ganze Material, das ich zur Verfügung habe, nicht wirklich zu Ende kommt. Es gibt mehr, als wir Zeit haben, aber das schadet auch gar nichts. Mit allem kommt man eh nie zurecht. Es reicht, wenn wir das exemplarisch machen und so weit kommen, wie wir sehen. Ich lasse das eine oder andere dann weg, was einfach so mehr so Details sind, damit wir die klare Linie behalten. Danke erstmal für das Zuhören. Das mag vielleicht noch ein bisschen Motivation sein, dran zu bleiben. Ihr seht ja, es lohnt sich, es wird besser.